Das ist alles auf Aktien. Gleich geht's los.
Ein cremiger Cappuccino, ein Espresso für zwischendurch oder ein köstlicher Flat White. Ganz egal, wie für dich dein Lieblingskaffee aussieht, mit unserem heutigen Werbepartner De'Longhi und dem neuen Kaffeevollautomaten Rivelia gelingt dir ganz einfach die perfekte Tasse Kaffee. Du kannst dabei im Handumdrehen hin und her wechseln zwischen verschiedenen Bohnensorten. Dank dem innovativen Bean-Switch-System kannst du mit verschiedenen Bohnensorten experimentieren und so neue Geschmäcker erkunden. Bis zu 16 individuell anpassbare Kaffee- und Milchgetränke kann die Rivelia zubereiten. Damit bist du auf jeden Wunsch deiner Gäste vorbereitet. Und dank dem kompakten Design passt die Maschine in jede noch so kleine Küche. Die neue De'Longhi Rivelia. Jeder Switch ein Perfetto-Moment. Einfach Boden wechseln und genießen. Mehr Infos unter www.de'Longhi.com und natürlich auch hier in den Shownotes. Und jetzt viel Spaß mit der heutigen Folge.
Das sind die Finanzthemen des Tages.
Wir reden über das grün-gelbe Selfie und was das über Baerbock aussagt. Und sprechen über schwache Chip-Aussichten und starke Siliziumpreise. In unserem heutigen Top-Thema geht es um die Zukunft des Impfens und in der Triple-E-Idee hoffen wir auf satte Gewinne in Indien.
Alles auf Aktien, der tägliche Börsenshot. Es begrüßen euch Holger Czapitz
und Anja Ettel aus der Weltwirtschaftsredaktion.
Die im Podcast besprochenen Aktien und Fonds stellen keine spezifischen Kauf- oder Anlageempfehlungen dar. Die Moderatoren und der Verlag haften nicht für etwaige Verluste, die aufgrund der Umsetzung der Gedanken oder Ideen entstehen. Blick auf die Märkte.
Heute ist Donnerstag, der 30. September und natürlich dominiert die politische Frage, wer mit wem regieren wird, auch weiterhin das Geschehen hierzulande.
Ja, gestern hat ja vor allem das Selfie alles überstrahlt.
Ach, du meinst das Selfie, mit dem uns Baerbock, Wissing, Lindner und Habeck auf ihren Accounts wissen lassen haben, dass sie miteinander verhandeln.
Ja, genau das meine ich.
Ja, und das sagt auch irgendwie relativ viel über die Charaktere aus, denn jeder hat das gleiche Bild auf dem eigenen Insta-Account veröffentlicht. Nur Baerbock hat einen fiesen Filter benutzt und die hat die anderen so getaggt, nämlich genau über deren Gesichter, dass sie selbst als strahlende Frau im Mittelpunkt so ein bisschen gelb schimmernd ist.
Ja, gewusst wie.
Ja, und der Lindner, auch der hat sein Bild optisch gepimpt. Und allein Habeck und der Kollege Wissing haben da nichts gemacht. Und Habeck hat es im Breitformat wenigstens uns gezeigt, damit er wenigstens auch selbst ganz drauf ist. Und dann sahen alle gleich groß aus. Du siehst, Instagram sagt relativ viel auch über Menschen aus. Das glaubst du mir ja nie, Anja.
Ja, gut. Aber Twitter eigentlich auch, obwohl mir da ja die Dauerwut total auf die Nerven geht. Aber da gab es die wildesten Verbesserungen des Selfies. Also die vier in alt, die vier als Teenager oder, und das fand ich besonders hübsch, die vier als singende Combo. Und zwar mit dem Song We Are Family von Sister Sledge.
Ja, genau. We are family. Sehr I got all my sisters with
geht
me.
Geht auch nicht mehr aus dem Kopf.
Ja, wenn ihr das jetzt hört heute Morgen, dann wird es euch auch nicht im Kopf gehen. Und dazu wippen die dann, die vier. So. Aber wir sind hier ein Börsen-Podcast. Wollen wir nicht mal wieder Börse machen?
Wir wollen Börse machen. Und dieser Song und so ein Selfie hätten ja auch eigentlich ganz gut zu den vier Notenbankern gepasst, die sich gestern getroffen haben. Die vier wichtigsten Notenbanker der Welt, muss man sagen. Also EZB-Chefin Christine Lagarde, US-Notenbankchef Jerome Powell, sein britischer Amtskollege Andrew Bailey und natürlich Japans Zentralbankchef Haruhiko Kuroda. Und die haben sich gestern beim jährlichen EZB-Zentralbankforum zusammengeschaltet und über den Zustand der Welt diskutiert.
Genau, und die wichtigste Botschaft war, die Inflation, die halten wir für ein vorübergehendes Phänomen, auch wenn die Lieferengpässe, und das haben Sie auch angesprochen, möglicherweise dafür sorgen könnten, dass vorübergehend so ein bisschen länger ist.
Ja, und einen Realitätscheck, den gibt's heute schon, denn das Statistische Bundesamt veröffentlicht um 14 Uhr die vorläufige Inflationsrate für September in Deutschland und erwartet wird eine 4 vor dem Komma, zum ersten Mal seit 1993.
Gestern immerhin hat die Inflationsangst nicht für Kursverluste gesorgt. An den Börsen wurde der krasse Abwärtstrend erstmal gestoppt. Beim DAX ging sogar 0,8% rauf auf 15.365 Punkte. Und einer der größten Gewinner war unsere gestrige Triple-E-Idee Covestro.
Als hätten wir es geahnt.
Ja, und im MDAX, da hausierten Wacker, nämlich plus 5,7%. Und der Grund für die plus 5,7%, die Siliziumpreise sind binnen einer Woche um 13% gestiegen. Und hier zeigt sich wieder mal die Knappheit von Rohstoffen. Wir haben in den vergangenen Tagen schon viel von der Energiekrise auch erzählt. Und die Energiekrise, die schüttelt die Briten gerade richtig kräftig durch. 3 weitere Versorger mussten jetzt Pleite anmelden. Und die Angst ist mittlerweile so groß, dass auch das Pfund, das ist ja immer so eine Art Barometer für die Solidität eines Landes, richtig unter Druck kommt. Und das Pfund ist jetzt nur noch 1,34 Dollar wert und vor kurzem waren es noch 1,40.
Ja, wow. Und an der Wall Street, da taten sich Aktien auch relativ schwer. Nasdaq 0,2% im Minus, Dow Jones mit 0,3% im Plus. Naja, unter Druck gerieten vor allem die Chiphersteller. Grund, der US-Halbleiterhersteller Micron, der hat zwar gute Zahlen, aber einen ziemlich miesen Ausblick abgeliefert. Und diese Kombi, die kam nicht ganz so gut an und das hat dann den Rest der Branche auch gebremst. Micron verloren 2% und Nvidia 1%.
Und meine ASML, die verloren sogar gestern 2,6% und Taiwan Semiconductor, die ich auch habe, 0,1%.
Oh, 0,1%. Eine Runde Mitleid, Holger.
Danke, liebe Anja. Aber
so gern.
Dann, bevor wir anfangen, wieder zu singen oder zu heulen, sprechen wir über die Termine, die heute wichtig sind. Da gab es ja die bereits erwähnten Inflationsdaten. Um 14 Uhr ist es soweit. Und daneben liegen Zahlen vor Hornbach, H&M, Jefferies und Bed, Bath und Beyond. Das ist ja eine dieser Meme-Stocks. Mal sehen, was da passiert.
Das Thema des Tages.
Über kaum eine Branche haben wir in diesem Jahr so oft berichtet wie über die Pharmaindustrie. Und das Rennen um den Impfstoff gegen Covid hat uns natürlich logischerweise alle sehr beschäftigt. Und dabei galt bis zum Ausbruch der Pandemie das Geschäft mit Impfstoffen als, ehrlich gesagt, hochgradig unsexy. Nötig, aber längst nicht so spannend wie die Durchbrüche in ganz vielen anderen Gebieten der Medizin. Und das alles hat sich dank der mRNA-Vakzine gründlich geändert. Die große Frage ist nur, wie geht's nach der Pandemie eigentlich weiter?
Und eine Meldung diese Woche hat da nicht gerade Mut gemacht, Sanofi nämlich. Die beenden die Entwicklung eines mRNA-Impfstoffs gegen Covid. Und die Begründung war, man sei einfach zu spät dran. Übrigens von CureVac, da hat man auch schon nicht mehr lange was gehört.
Ja, stimmt. Die letzte Aussage dazu war, dass die EMA noch prüft. Allerdings, ehrlich gesagt, ich sehe da eher wenig Chancen, dass das nochmal was richtig Großes werden kann, selbst wenn die Zulassung kommt. Die Wirksamkeit, die ist ja geringer als die der bereits vorhandenen mRNA-Impfstoffe und CureVac hat das eigene Produktionsnetzwerk ja auch schon deutlich verkleinert.
Genau, Wacker und Celonix sind ja raus und man verschlanke sein europäisches Produktionsnetzwerk, so hieß es damals. Und dann, tja, dann sind sie halt weg.
Ja, die Tübinger müssen jedenfalls darauf hoffen, dass der Booster, den sie zusammen mit der britischen GSK entwickelt, dass der was wird. Aber auch da empfiehlt sich natürlich Tempo. Und bei Sanofi wiederum ist auch klar, die Phase 3, die kostet richtig viel Geld. Man muss zigtausend Probanden testen.
Und angesichts der Tatsache, dass es Moderna und BioNTech Pfizer gelungen ist, die Produktion schneller als gedacht hochzudrehen, lohnt sich das also offensichtlich nicht mehr, einen weiteren mRNA-Impfstoff weltweit anzubieten.
Was sich aber lohnen könnte, ist, einen Impfstoff zu haben, der auf einer anderen Technologie basiert und damit eben auch vielleicht jene Menschen überzeugt, die eben, bei mRNA oder auch bei den Vektor-Impfstoffen von AstraZeneca und Johnson & Johnson nicht so recht mitmachen wollen, denen nicht so recht über den Weg trauen. Und deshalb macht Sanofi mit seinem zweiten Covid-Impfstoff weiter. Der ist proteinbasiert, wird zusammen mit GSK erarbeitet und auf seine Boosterfähigkeiten überprüft und Ergebnisse soll es im 4. Quartal geben.
Aber die Frage bleibt, wie viel Fantasie steckt denn noch drin im Geschäft mit dem Peaks?
Naja, das Gute an Impfung ist ja, dass sie Krankheiten überhaupt verhindern helfen. Und Krankheiten, die weit verbreitet sind und gegen die es bisher noch keine wirksame Impfung gibt, naja, davon existieren genug, HIV zum Beispiel, Zika oder Malaria. BioNTech hat sich ja kürzlich Malaria vorgenommen. Moderna arbeitet an einem Impfstoff gegen Zika. Und auch bei der Grippe würde man sich ehrlich gesagt ja wirksamere Produkte wünschen als das, was es im Moment gibt. Also die Pandemie, die hat dieses Segment wirklich aus dem Dornröschenschlaf geholt. Investoren haben das Thema entdeckt, Regierungen fördern Forschung und Entwicklung und in der Branche steckt noch richtig viel drin.
Zumal es ja auch den ganzen Bereich der Krebsimpfstoffe gibt. Auch das birgt natürlich gewaltiges Potenzial. Wenn nämlich eine Impfung verhindert, dass man überhaupt an bestimmten Krebsformen erkrankt oder man bestehende Erkrankungen mithilfe therapeutischer Impfstoffe heilen kann, dann wäre das wirklich ein echter Durchbruch. BioNTech, Moderna und CureVac, die arbeiten alle schon dran. Moderna übrigens zusammen mit dem Pharmagiganten Merck.
Ja, und ganz entscheidend ist, welche Plattform und Technologien ein Unternehmen einsetzt. Mittlerweile gibt es natürlich deutlich mehr Möglichkeiten. Die Impfstoffentwicklung ist schneller geworden. Wichtig ist auch, wie reichhaltig ist die Pipeline bestückt, wie weit sind die Projekte und gerade bei den Großen natürlich auch, wie gut ist eigentlich die Kasse gefüllt, um Innovationen einfach einzukaufen.
Allerdings, das werdet ihr schon gesehen haben, viele Impfstoffaktien sind wahnsinnig gut gelaufen. Das macht den Einstieg sehr schwierig. Und bei den Großen, da kauft man sich eben nicht nur Impfstoff ein, Pfizer, Merck, Sanofi, da hat man auch noch das ganze restliche Geschäft mit dabei.
Ja gut, aber Diversität muss ja kein Nachteil sein. Aber wer wirklich nur auf Impfstoffe setzen will, der sollte wissen, dass das natürlich weiterhin ein Hochrisikogeschäft ist. Studienergebnisse können enttäuschen, die Nachfrage oder der politische Rahmen sich schlagartig ändern. Und da Einzeltitel rauszupicken, hat wirklich was von Roulette. Außerdem muss man schauen, ob man nicht womöglich doppelt und dreifach in der Branche investiert ist. Wer zum Beispiel einen ETF auf den S&P 500 hat, der ist bei Johnson & Johnson, Moderna und Pfizer bereits dabei. Die sind nämlich alle da drin enthalten.
Und wer jetzt gezielt in den Sektor investieren möchte, für den könnte sich der ETFMG Treatments, Testing und Advancements ETF anbieten. Und darin sind 80 Werte enthalten aus der Impfstoff- und Diagnostikindustrie, darunter natürlich Moderna als größte Position, außerdem BioNTech, CureVac, Novavax, Johnson & Johnson, Gilead, AbbVie, AstraZeneca und auch jede Menge kleinere Firmen.
Und natürlich könnt ihr auch die Schaufelhersteller kaufen, also Firmen wie Gerresheimer, Sartorius, Lonza oder die Deutsche Merck, die alle Produkte für die Impfstoffindustrie zuliefern und immer dabei sind, ganz egal, wer das Rennen um die nächsten Impfstoffe macht.
Die AAA-Idee des Tages.
Wir haben in der Wochenendepisode mit dem E-Commerce-Analysten Jochen Krischer über das Amazon von Amerika, das Amazon Südamerika, von China, von Südkorea oder auch das Amazon von Afrika gesprochen. Nur ein Megamarkt, den haben wir ausgelassen, nämlich Indien.
Und das hat einen guten Grund, man hätte es ja nicht gedacht. Aber um seine kleinen Shops zu schützen, ist der E-Commerce in Indien ziemlich hart reguliert. Indien befindet sich noch ganz am Anfang des elektronischen Handels. Die Online-Ausgaben zum Beispiel pro Kopf, die sind mit 224 US-Dollar im Vergleich zu Industrieländern oder auch China ziemlich niedrig. In China zum Beispiel geben die Menschen durchschnittlich 1862 Dollar pro Kopf im Jahr aus.
Das ist 9-mal so viel. Und in Indien, da tut sich jetzt wirklich ein Megamarkt auf. Und den will der E-Commerce-Gigant C-Limited erobern. Und wir halten das für eine vielversprechende Idee, dass wir euch sie heute so in der AAA-Idee vorstellen wollen. Und die Online-Tochter von C, nämlich Shopee heißt die, die startet im Oktober in Indien. Und der Markt, der passt so richtig ins Beuteraster von Shopee. Der Marktplatzbetreiber versucht nämlich immer Märkte zu erschließen, in denen die Online-Penetration noch relativ niedrig ist und das Wachstum damit groß. So ist Shopee beispielsweise in Thailand, in Vietnam, in Malaysia oder in Mexiko aktiv, jetzt auch in Polen und eben bald in Indien. Und der indische E-Commerce-Markt, der soll in den kommenden 5 Jahren jährlich mit 27% wachsen und die Schwelle von 300 Milliarden im Jahr 2030 schon überspringen.
Ja, natürlich trifft Shopee auf potente Konkurrenten. Amazon ist bereits vor Ort und Walmart ebenfalls nach der Übernahme von Flipkart. Und Shopee könnte sich hier als Nummer 3 etablieren mit geringeren Gebühren für Verkäufer auf dem Marktplatz. Außerdem ist Shopee gut im sogenannten Influencer-Marketing und betreibt zum Beispiel den Handy-Shopping-Kanal Shopee Live. Gleichzeitig wird die Kundenloyalität mit Shopee Feed, Shopee Games und den eigenen Shopee Coins erhöht.
Shopee, Shopee, Shopee.
Ja, das ist Wahnsinn.
Ja, das kann ich dir sagen. Da gibt's wirklich so einen richtigen Influencer-Kanal auf dem Handy, Shopee Live. Okay. Und dann gibt's so junge Damen, die irgendwie ganz tolle Sachen anpreisen. Und nach den Prognosen von Analysten muss Shopee rund 20 Milliarden natürlich ins Indien-Geschäft investieren. Und das wird natürlich die Profitabilität erstmal hinauszögern. Man hat ja auch gerade bekannt gegeben, in Polen zu starten. Auch das kostet. Aber immerhin erwirtschaftet die Spielesparte bei C-Limited schon Gewinne, sodass sie insgesamt 2025 in den grünen Bereich drehen wird.
Und ihr werdet jetzt einwenden, zu Recht, in Zeiten steigender Zinsen sind doch Unternehmen, die erst in ferner Zukunft Gewinne machen, schlecht. Das erzählen wir ja auch dauernd. Und das stimmt auch. Und die Aktie, die ist in diesem Jahr auch schon sehr gut gelaufen, nämlich 57% plus. Aber möglicherweise kommt die Aktie demnächst ja noch etwas zurück und dann wäre das die Gelegenheit, günstiger einzusteigen und von dieser Indien-Fantasie zu profitieren. Analysten sehen jedenfalls selbst vom aktuellen Niveau noch ein Kurspotenzial von gut 20%.
Das war Alles auf Aktien. Wir freuen uns immer über Feedback. Schickt uns eine Mail an AAA, also aaa@welt.de oder gebt uns eine Bewertung. Und zu unserer gestrigen Folge mit dem Weltuntergang, da gab es richtig viel Feedback. Das freut uns natürlich.
Ja, vor allem so nettes Feedback.
Ja, Shoutout an Marion.
Ja, die hat uns gestern zum ersten Mal gehört, hat sie geschrieben und uns direkt zu ihrem liebsten deutschen Aktienpodcast erklärt. Vielen Dank dafür, lieber Marion. Allerdings hat sie sich gefragt, wie du, lieber Holger, seit April 33% mit Covestro machen konntest. Ihr Chart zeigt nur eine mickrige Seitwärtsbewegung.
Ja, da denkt sie wahrscheinlich, bin ich bei einem Scharlatan gelandet. Naja, ich muss das ganz einfach sagen. Ich habe einfach auf meine App geschaut und da sieht man ja immer, wie viel man seit Einstieg gemacht hat. Aber man konnte nicht sehen, wann man eingestiegen war. Und dann habe ich einfach in die Historie geguckt und dann stand irgendwie April Covestro. Aber das war nicht der Einstiegszeitpunkt, sondern das war, als die Dividende ausgeschüttet wurde. Und so ist es halt. Aber heute ist das Plus sogar 34,6. Also ich bin jetzt kein Scharlatan, aber ich gehöre halt nicht zu denen, die so Excel-Tabellen führen und wirklich alles genauestens aufschreiben, wann ich was gekauft habe und so weiter. Und dann so Erfolg oder Misserfolg habe. Ich denke immer, irgendwie wird es schon hinhauen. Und Daniel, der hört uns auch zum Frühstück täglich. Also nicht der Daniel, der hier hostet, sondern ein anderer Daniel. Und gestern ist ihm allerdings fast das Toastbrot im Hals stecken geblieben, als er gehört hat, es gebe beim Tempolimit Gemeinsamkeiten zwischen den Grünen und der FDP.
Um Himmels Willen, Daniel, sowas wollen wir natürlich auf keinen Fall riskieren. Faktisch hast du natürlich total recht, die Parteiprogramme sind da komplett gegensätzlich. Aber unsere Wirtschaftspolitik-Kollegen, die haben sich hinter den Kulissen umgehört und da sind die Fronten keineswegs so verhärtet, wie das auf dem Papier noch scheinen mag. Am Ende geht es natürlich wie immer um das Gesamtpaket Koalitionsvertrag und das Tempolimit offensichtlich ist bei diesen Verhandlungen keineswegs so sakrosankt, wie man das denken würde.
Tja, we are family, da haben wir es wieder. Auch Michael hat uns geschrieben, zum zweiten Mal schon.
Ja, und wieder landest du direkt am nächsten Morgen hier im Podcast, Michael. Ja,
was ist denn da los?
Und Michael fragt sich, warum in Zeiten von Inflations- oder Stagflationsangst selbst große Tech-Werte wie Infineon oder SAP abgestraft werden, obwohl die ja seit Jahren fette Gewinne schreiben.
Klare Sache, an der Börse wird eben gern mal global abgewatscht und bei Werten, die zuletzt gut gelaufen sind, dann kommt es in so einer Lage schnell mal zu Gewinnmitnahmen. Das nennt man dann so Risikoreduktion und dann kommen Tech-Werte generell eher unter den Hammer, weil die als risikoreicher gelten.
Ein Gewinn ist und bleibt für euch hoffentlich unser Podcast. Deshalb abonniert uns, sprecht über uns und empfehlt uns euren Freunden.
Wir hören uns morgen wieder ab 5 Uhr bei Welt und überall, wo es Podcasts gibt.